wörtlich, denn, also Leo der 13., denn alle jene, die Christus angehören, hat Maria geboren und konnte sie nur gebären in dem einen Glauben, in der Einheit der Liebe. Maria aber, die unser aller Mutter ist, hat die Aufgabe, alle jene gleichsam für Christus wieder zu gebären, die ein unseliges, trauriges Geschick von dieser Einheit weggerissen hat. In der Adhortatio Apostolica Marialis Cultus von 1974 zitiert Paul VI. Diese Stelle von Leo dem 13. und betont, dass es wörtlich dem echten Kult der seligen Jungfrau wesentlich eigen ist, dass in der Verehrung der Mutter der Sohn richtig erkannt, geliebt und verherrlicht wird. So werde der Marienkult der Weg zu Christus. Ähnlich äußert sich Paul VI. Anlässlich der Proklamation Marias zur Mutter der Kirche. Die Konzilsmehrheit hat bekanntlich diesen Titel abgelehnt, weil sie befürchtete, dass damit Maria den Protestanten als Mutter aufgezwungen werde. Der Papst hebt hervor, dass die kindliche Anhänglichkeit an die jungfräuliche Gottesmutter nicht in sich ruht, sondern ihrem Wesen nach die Menschen zu Christus führt. Er bittet Maria, wende deine gütigen Augen unseren getrennten Brüdern zu. Dir möge es gefallen, dass wir bald wieder miteinander verbunden werden. Du hast ja Maria geboren, den Brückenbauer der Menschheit zwischen Gott und den Menschen. Ein ökumenischer Fortschritt im Sinn der Einheit der getrennten Christen, ein Auftrag Christi in seinen Abschiedsreden, wird von vielen Kräften und Bemühungen gefördert. Dazu gehören mitmenschliche Offenheit, theologischer Dialog, um das Denken des anderen besser kennenzulernen. Vor allem aber wird die Einheit ein Geschenk der Gnade sein. Gott hat überraschend die Einheit des deutschen Volkes und den Sturz des Kommunismus herbeigeführt. Er kann sicher auch ein ökumenisches Wunder wirken. Doch bedarf dieses Ziel zuständigen und vertrauensvolles Gebets. Wer dies erkannt hat, wird die Hilfe und Fürbitte der Mutter Christi für die Neuevangelisierung und für die Einheit der Christen dankbar anerkennen, zumal sie die Mutter der Kirche ist. Es ist vermessen und stolz, die hilfreiche Hand auszuschlagen. Dritter Punkt, die Schönheit der Mariengestalt. Die Gestalt der Gottesmutter ist auch von einer Schönheit ganz eigener Art. Durch die Jahrhunderte hindurch haben Maler sie zur Darstellung ihres Schönheitsideals erwählt. Diese Attraktivität bringt die Literatur in vielen Gedichten, Liedern und Anrufungen zum Ausdruck. In der lauretanischen Litanei wird sie gepriesen als Mutter ohne Makel. Mutter so wunderbar, Mutter du Reine, Mutter der schönen Liebe. Die wunderschön Prächtige ist die schönste von allen. Diese Schönheit ist vor allem geistiger Art. Sie strahlt von innen her. Die unbefleckt Empfangene lässt den Glanz der ursprünglichen, unverderbten Schöpfung ahnen, des urbildlich Schönen, nachdem der Mensch immer noch eine Sehnsucht verspürt. Eine besondere Anziehungskraft übt auf den Menschen die Jungfräulichkeit aus. eine Form von Sexualität und Pornografie verbildete Mentalität sieht in der Jungfräulichkeit oft nur Unerfahrenheit und Mangel an Kraft und Mut. Andere Zeiten und Völker hatten ein Gespür für das Frische und Ursprüngliche der Jungfräulichkeit. Zum Beispiel wird im Französischen der Urwald Forêt Vierge, jungfräulicher Wald, genannt. Und die Priesterinnen im alten Rom waren meist zu einem solchen Leben verpflichtet. Freilich galt das jungfräuliche Leben eher im alten Rom als unglückslos. Erst im Christentum wurde es freiwillig erwählt und sein Sinn erfasst. Und zwar als erste im zeitlichen und ideellen Sinn von Maria. Sie aber hat mit dieser Lebensform gleich einen anderen angesteckt. Josef, den Gerechten. Der spürte, dass er diese Frau, an der Gott in einmaliger Weise gehandelt hat, nicht wie eine normale Ehefrau und ihren Sohn nicht als seinen Sohn ansehen dürfe. So war Josef gerecht, weil er nicht für sich beanspruchen wollte, was ihm nicht gehört. Jungfräulichkeit ist die menschengerechte Form von Ehelosigkeit, die sonst, das heißt außerhalb des christlichen Rahmens, zum Konsumismus des Singles absinkt. Der Single ist in der Regel ein Lebemensch, während die Jungfrau den Wert kennt, um dessen Willen sie auf manches verzichtet. Dass der Mensch nicht nur auf vitaler Sexualität, sondern auf Liebe, und zwar auf eine höhere Liebe, als sie im irdischen Rahmen möglich ist, angelegt ist, ahnt jeder Mensch, falls diese Ahnung nicht von plumper Leidenschaft überdeckt ist. Dann findet er in Maria die Verwirklichung eigener Erwartungen, ist von ihr angezogen, die selber ganz wie eine echte Mutter auf ihren Sohn weist. Der vorgegebene Zeitrahmen verbindet die Anziehungskraft der Mariengestalt noch an weiteren Beispielen aufzuzeigen. Ihre Beinamen geben noch viele Möglichkeiten zur Betrachtung. Der geistreiche englische Schriftsteller Chesterton schreibt über den negativen Geist, der sie immer verneint und alles kritisch sieht, der nur auf das Schreckliche hinweisen kann. Seine einzige Gewissheit ist die Gewissheit des Übels. Und dann schreibt er wörtlich. Er bringt das Beispiel von einem jungen Menschen, der sich vor dem Laster schützen will. Er könnte es, indem er an die Infektion denkt, die er sich vielleicht holt. Nehmen wir AIDS. Wörtlich. Er kann sich aber dadurch vor dem Laster schützen, dass er fortwährend an die Jungfrau Maria denkt. Man mag darüber streiten, welche Methode die vernünftigere oder sogar welche die effektivere ist. Aber welche die gesündere ist, dürfte wohl außer Frage stehen. Maria ist gleichsam das Pfund, das Gott der Kirche auf ihrem Weg zu Christus und zur inneren Einheit mitgegeben hat. Die Kirche sollte dieses Pfund nicht vergraben. Dankeschön.
Liebe Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, Sie hörten einen Vortrag von Professor Dr. Anton Ziegenhaus aus Augsburg, Maria weist uns den Weg zum Christus. Professor Ziegenhaus hielt diesen Vortrag beim Kongress Freude am Glauben im Oktober in Fulda.